Hier ist der Radio PSR Originalpodcast. Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Fee Grützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute peinlich, wenn wir uns für Kinderverhalten schämen.
Stellen Sie sich mal folgende Situation vor. Da treffen wir zufällig an der Ampel nach über einem Jahr eine alte Bekannte wieder und präsentieren stolz den schon echt groß gewordenen Nachwuchs. Aber statt zu grüßen, glotzt der Große aufs Handy und die Kleine schreit laut in unsere Unterhaltung, dass sie nach Hause will. Die Bekannte lächelt verständnisvoll, aber eigentlich sagt ihr Blick, dass wir als Mama oder Papa versagt haben. Haben wir wirklich was falsch gemacht? Das weiß unser Familiencoach Andi Weinert. Hallo Andi.
Hallo Henriette.
Andi, wir alle lieben ja unsere Kinder, aber manchmal, da bringen die uns einfach in Situationen, in denen wir plötzlich Scham fühlen, weil die Kinder sich nicht so verhalten, wie wir es uns wünschen oder andere es erwarten. Also ein großes Thema zum Jahresstart und weil ich, wie jeder kinderhabende Mensch, diese Situation kenne, bei uns war es zum Glück oft eher witzig, aber trotzdem freue ich mich so sehr, Andi, dass du das Ganze für uns einordnest und vor allem Tipps für uns hast.
Gerne.
Was sind denn so klassische Situationen, wo wir mal nicht den Teenies peinlich sind, sondern unsere Kinder uns in eine echt unangenehme Situation bringen? Lass uns mal ein paar zusammenfinden.
Also ich würde das mehr mit einer Überschrift erstmal versehen wollen, vielleicht zum Einstieg, ja. Nämlich immer, wenn es um sozial unangemessenes Verhalten geht. Ne? Also
das
ist
ja
gerade schon gut beschrieben. Ne? Also wenn das Kind auf einmal im Supermarkt irgendwie einen Wutanfall bekommt,
ja.
Wenn der Teenager es nicht mal schafft, irgendwie zu grüßen oder irgendwie sagt, hab keinen Bock, halt deinen Mund und so. Ne?
Wenn also, das Kind einfach bei fremden Leuten, bei denen wir zu Gast sind, mit dem Finger in die Suppe geht, um mal zu gucken, wie es schmeckt und man denkt so, daneben liegt der Löffel. Hallo?
Richtig, richtig. Ne? Also, und da sind wir eigentlich schon bei dem spannenden Thema, warum entsteht überhaupt Scham? Weil es hat ganz, ganz viel mit dem eigenen Wertesystem zu tun. Und gerade bei Erziehung geht es ja auch oft darum, dass wir uns so ein Stück weit fragen, welche Werte will ich meinem Kind auch vermitteln? Und gerade wenn es dann Situationen gibt, in denen man das, was man dem Kind vermitteln wollte, ganz grundsätzlich durch die Verhaltensweisen, die das Kind so zeigt, in Frage gestellt ist, dann empfinden wir als Eltern Scham.
Ja, jetzt ist natürlich trotzdem die Frage, wenn ich mein Bestes gegeben habe und immer wieder diese Situation korrigiert habe, beispielsweise ne, mit dem Finger in die Suppe zu gehen, obwohl wir den Löffel nehmen, immer wieder das gesagt habe und es einfach nicht aufhört, dann habe ich doch was falsch gemacht, oder?
Na, die Frage ist also, das ist ja sozusagen das, was du so sagst, das ist ja ganz häufig so das Muster, ne? Dass ich also merke, okay, ich hatte ein bestimmtes Ziel mit meiner Erziehung oder habe es vielleicht noch und ich habe noch nicht das gewünschte Ergebnis und dann kommt so eine Resignationshaltung mit der Interpretation zu sagen, ich habe was falsch gemacht. Mhm. Ich habe es erstmal, so würde ich es umdeuten, ich habe es erstmal noch nicht geschafft, das, was ich meinem Kind vermitteln wollte, mit den bisherigen Strategien auch tatsächlich zu erreichen. Also lohnt es sich in jedem Fall, sich vielleicht mit dem Kind mal hinzusetzen und genau zu fragen, zu sagen, hey, was brauchst du denn von mir noch als Unterstützung, dass du verstehst, dass der Löffel wirklich die bessere Alternative ist?
Gut.
Ja, oder gibt's sozusagen irgendwas, was du mir mitteilen möchtest, warum das nicht funktionieren kann aus deiner Sicht? Oder ist es tatsächlich einfach nur für den Moment, dass du keine Lust hast? Du hast das verstanden, du weißt eigentlich prinzipiell auch, wie es geht. Aber im Moment ist es dir einfach wichtig, mir das Signal zu geben, dass du mit der freien Kraft deines Willens dich da einfach auch gegen bestimmte Ziele, die ich mit dir habe, auch stemmst.
Ja, jetzt kommen wir nochmal auf so Situationen wie die in der Einleitung genannte, ne, Situation, man trifft jemanden nach einer langen Zeit wieder und dann hast du da deinen Teenie rechts neben dir stehen und der guckt aufs Handy, grüßt vielleicht nicht mal oder sagt nur Hallo und das war's. Also nicht mal die Hand geben, so Sachen, die wir eigentlich, mein Gott, geübt haben, die einfach normal sind und ich fange an, mich zu schämen, ich fange an, mich unwohl zu fühlen. Das kleinere Kind schreit die ganze Zeit, jetzt Mama, können wir gehen, ich will nicht, hör auf zu quatschen. Also in so einer Situation, wo dann der andere so guckt und so, naja, nee, ich will euch auch nicht aufhalten, geht mal weiter und du willst eigentlich dir diesen Moment nehmen und mal fragen, hey, wir haben uns ein Jahr nicht gesehen, wie geht's dir denn? Dieses Gefühl von Scham in dem Moment, wie geht man damit um?
Also lass mich mal noch mal kurz 3 Sekunden über Scham an sich als Phänomen sprechen, ja, weil es tatsächlich eins ist, das schon relativ früh im Menschen angelegt ist, ne? Also Untersuchungen zeigen, dass Kinder ab dem 1,5, 2. Lebensjahr in der Lage sind, Scham zu empfinden. Mhm. Und Scham an sich ist auch eine Körperreaktion, ne? Also das, was da passiert, ist, dass der Sympathikus und der Parasympathikus zeitgleich aktiviert werden. Also das ist was sozusagen, das sind die beiden zentralen Gegenspieler eigentlich, und eigentlich arbeiten die immer gegeneinander. Und beim Scham ist es so, eine der seltenen Reaktionen, wo Sympathikus und Parasympathikus zeitgleich aktiviert werden. Deswegen kriegt man beispielsweise bei Scham auch einen roten Kopf, ne, weil die Gefäße weitgestellt werden. Mhm. Deswegen hat man auch erstmal so dieses Gefühl, dass man so übermannt ist von seinen Körperreaktionen. Ne. Manch einer, der berichtet sogar auch so von Schwindel, wenn er Scham empfindet. Und dieses Körpersignal, das entsteht im Endeffekt, wenn ich in einer bestimmten Situation das Gefühl habe, entweder, dass ich sehr schwach bin, ja, dass ich in einer bestimmten Situation versagt habe, ja, oder wenn ich einfach Angst vor Demütigung oder einem Gesichtsverlust auch habe.
Ja.
Das heißt also, das sind so die Kontexte, in denen Scham auch so überhaupt entsteht. So, nun nochmal zurück zu deiner Frage, ne? Also, was kann ich tun? War das überhaupt?
Ja, das ist die Frage. Genau, das ist die Frage. Wenn dann dieses Gefühl, was du so schön beschrieben hast, roter Kopf, man steht da und es möchte eigentlich im Boden versinken, weil man sich so schämt für das, was der Nachwuchs da gerade macht. Ja, wie geht man damit um?
Also ich glaube, das eine Wichtige ist, dass man den Scham als Phänomen erstmal kennt und auch als Körpersignal akzeptiert. Ne? Also das ist überhaupt nichts Schlimmes. Das ist wie Schmerz eine Warn- und Wegfunktion hat, wie Angst auch eine sinnvolle Körperreaktion ist, ist das bei Scham ganz genauso. Das Wichtige ist, sich aus diesem Gefühl des Schams zu befreien, gelingt, indem ich mich selber ein Stück weit frage, warum, was ist mir denn jetzt gerade peinlich? Mhm. Oder warum schäme ich mich denn jetzt gerade? Und das eben entsprechend auch mit dem anderen zu teilen. Es gibt ja auch das Phänomen des Fremdschämens, ne? Also wir gucken ja jetzt gerade so sehr stark darin, was ist, wenn Scham in mir selbst ausgelöst wird. Aber es kann ja auch sein, dass ich mich für mein Kind tatsächlich mal schäme.
Genau.
Ja, und da ist es umso wichtiger beim Fremdschämen, dass ich mir eben die Zeit nehme, dem Kind auch zu vermitteln, hey, so hast du auf mich gewirkt. Und wir hatten ja gesagt, Scham entsteht immer im Kontext von bestimmten Werten, dass man eben doch einfach dem Kind erklärt, pass auf, so und so wirkst du auf andere, so und so kann das interpretiert werden.
Aber genau, Andi, mache ich das
schwierig für mich.
Aber mache ich das währenddessen oder hinterher? Also wenn wir die Situation nehmen, die Situation an der Ampel mit der Bekannten, mit den Kindern, sage ich dann in dem Moment, kannst du mal bitte dein Handy wegpacken und richtig guten Tag sagen und kannst du jetzt mal bitte 2 Minuten warten, bis ich hier mein Gespräch beendet habe? Oder wie gehe ich in dem Moment damit um? Wenn ich mich fremd schäme.
Das kommt drauf an, welchen Erziehungsstil ich für den richtigen empfinde. Ne? Also deiner jetzt wirklich zu sagen, du willst aus der Situation dich rausdisziplinieren, das kann man machen. Ne? Dass man also dann dem Kind auch sagt, hey Clara, jetzt guck mal irgendwie, wir sind hier gerade am Sprechen und eigentlich weißt du ja auch, dass wenn Mama mal kurz jemanden trifft, dass wir dann mal kurz 2 Minuten vielleicht auch stehen bleiben können. Man kann das tatsächlich auch in der Situation selbst natürlich schon versuchen aufzulösen. Das Problem ist, es gibt keine Erfolgsgarantie. Ne? Wenn Clara vielleicht, weil sie im Kindergarten ein bisschen länger geschlafen hat, einfach sehr viel Energie hat, dann ist sozusagen unter Umständen, selbst wenn ich das jetzt versuche, in der Situation, in der ich mich schäme, auch aufzulösen, kann das trotzdem unter Umständen als Verhaltensweise nicht abgestellt werden. Dann ärgere ich mich umso mehr, schäme mich vielleicht umso mehr, muss aber eine ganz, ganz wichtige Sache sagen. Scham erzeugt im Gegenüber auch immer Empathie. Das heißt also, du hast das eigentlich in deinem Beispiel auch super gut beschrieben. Ne? Also oft denkt man, wenn man sich selber schämt, oh Gott, ganz unangenehme Situation, man will sich aus der Situation befreien und denkt, alle anderen schauen auf einen. Das ist aber tatsächlich so, das zeigen auch Untersuchungen, dass gerade diese Schamreaktion, dass die von anderen Menschen auch mit den Spiegelneuronen auch als solche erkannt wird und spätestens beim roten Kopf das Gegenüber auch merkt, hoppla, da läuft gerade was ab. Und dann kommt dieser milde Effekt, den du auch schon sozusagen klassisch beschrieben hast in deinem Beispiel, ne, dass dann also tatsächlich die Freundin auch so sagt, hey, komm, ich wollte euch jetzt gar nicht irgendwie abhalten. Ich merke, ihr seid irgendwie viel unterwegs. Und genau das ist auch das, was oft passiert. Ne? Natürlich die rationale Interpretation vielleicht von der Freundin, die dann sagt so, huiuiui, das scheint heute ein anstrengender Tag für die 3 zu sein. Ja. Auf der anderen Seite aber auch gerade durch die sozusagen Scham und die Schuld, die der andere dann in sich drinnen strickt, diese Milde, dass dann gesagt wird, hey, die Henriette, die hat das schon alles im Griff. Oh Gott, manchmal will ich nicht in ihre Haut stecken. Einen so ein Teenager, dann so eine 4-Jährige, aber die kriegt das schon irgendwie hin.
Jetzt denken alle, ah, die Henriette hat also 2 Kinder. Es war nur ein Beispiel. So, und Andi, weil das Beispiel aber so spannend ist, jetzt setzen wir noch einen drauf. Wir bleiben bei der Situation an der Ampel. Wir haben den Teenie, der nicht vom Handy aufschaut. Wir haben das kleine, quengelnde Kind. Und jetzt haben wir die Freundin gegenüber. Was, wenn die Freundin jetzt anfängt, die Kinder zu maßregeln? Auch das gibt's ja so. Von wegen, du wirst jetzt mal 2 Minuten warten können, wenn ich mit deiner Mutter rede. Oder zu dem Teenie zu sagen, willst du mir nicht mal die Hand geben? Sowas passiert ja auch, ne? Gerade wenn man eben auch ältere Menschen trifft. Wie gehen wir dann damit um?
Das hängt tatsächlich so ein bisschen damit zusammen, welchem Erziehungsstil ich als den für mich wirksam erlebe. Ne? Also wenn ich selber auch so sage, ja, stimmt, in der Situation könnt ihr jetzt wirklich mal die Hand geben, kann ich natürlich auch gut damit umgehen, dass die Freundin jetzt diese Rolle mal einnimmt oder die Oma die Rolle mal einnimmt und dann sagen, stimmt, eigentlich hat die Oma da ja jetzt recht, das könntest du wirklich mal machen.
Ja.
Wenn ich natürlich selber so bin, dass ich sage, ich möchte gar nicht, dass mein Kind mit so autoritären Vorgaben erzogen wird, dann kann das schwierig für mich werden. Dann heißt es also, dann würde ich in solchen Situationen immer so umgehen, dass ich, wenn ich die Freundin jetzt lange nicht mehr gesehen habe, die Situation danach so auflöse, dass ich mit meinen Kindern nochmal spreche und sage, hey, guckt mal, das ist sozusagen jetzt einfach so und so gelaufen. Und da seht ihr einfach mal auch dran, dass andere Menschen auch andere Ideen davon haben, was gelungene soziale Interaktion auch ist. Also den Begriff soziale Interaktion würde ich nicht benutzen, sondern wird wahrscheinlich eher, wie man so miteinander
umgeht,
sich wohlfühlen kann, ja, oder auch umgeht, genau.
Das wäre sowieso die Frage, Andi, diese Regeln in der Gesellschaft sind das ja dann auch manchmal, ne? Wie verhält man sich, wie verhält man sich nicht? Aber diese Frage, dieses Nachgespräch, also wenn die Situation gelaufen ist, das nochmal aufzugreifen, dass man eben nicht nur sagt, boah, ich habe mich gerade total für euch geschämt, wieso packst du dein Handy nicht ein und warum kannst du nicht mal 2 Minuten warten, wenn ich mich unterhalte? Wie kann ich da den richtigen Ton finden, um das abzuholen? Oder kann ich da auch als Mutter mal wirklich wütend sein und sagen, so, jetzt ist aber, das war echt doof jetzt gerade.
Also ich würde versuchen, das möglichst aus dem öffentlichen Raum rauszuziehen. Ne? Also wenn wir noch auf der Straße sind und die Kinder dann danach irgendwie noch so im öffentlichen Raum so runtergemacht werden, das empfinde ich als einen schwierigen Umgang, weil man den Kindern damit auch ein Stück weit vermittelt, dass das okay ist, dass man im öffentlichen Raum sich auch so benehmen darf. Oder
also
so. Das wollen wir ja eigentlich nicht.
Nachbesprechung zu Hause.
Nachbesprechung zu Hause und auf deine Frage, da darf man auch wütend sein. Ja, man darf natürlich auch wütend sein, aber wichtig ist es, dass man den Kindern auch wieder zeigt, wie man mit dieser Wut produktiv umgehen kann. Ne? Also die Wut nicht an den Kindern abarbeiten und dann so sagen, ich habe mich jetzt so geschämt und du und eigentlich weißt du doch, dass man wirklich einfach sagt, du passt mal auf. Mich hat das extrem wütend und vielleicht sogar auch hilflos gemacht, weil eigentlich bin ich der Auffassung, dass ihr doch wisst, was man in solchen Situationen macht. Ne?
Ja.
Und lasst uns einfach nochmal besprechen. Clara, bleiben wir bei dem Beispiel. Clara, was kannst denn du beim nächsten Mal machen, wenn die gleiche Situation wieder ist? Ne? Was wären vielleicht Alternativen, der sich nicht mehr wütend und mich schämen muss? Ne? Und beim Großen ganz genauso. Ja, dass man dann einfach die Sache so nochmal auflöst für die Kinder, damit sie beim nächsten Mal auch eine Chance haben, zu sagen, okay, Achtung, wir hatten so eine ähnliche Situation schon mal. Mama hat sie mit uns auch so und so nachbesprochen und so verhalte ich mich jetzt. Das große Problem ist halt immer, wenn die Dinge nicht nachbetrachtet werden oder wenn man den Kindern nicht die Möglichkeit gibt, auch aus solchen Situationen wiederum was Produktives rauszuziehen für die Zukunft, dann bleibt natürlich diese Verhaltensweise, diese Verhaltensweise wird dann zu einem Muster und wiederholt sich dann immer und immer wieder.
Und es gibt ja auch immer die Möglichkeit, finde ich, also wir hatten jetzt das Beispiel an der Ampel, aber es gibt ja auch, wenn ein Kind zum Beispiel beleidigend wird gegenüber Tante Erika, ne, beispielsweise, und sagt, oh, Tante Erika, du bist wirklich richtig dick. Ne? So, und Tante Erika sitzt in ihrem Stuhl und fällt fast vom Glauben ab und reagiert vielleicht nicht lustig und cool und sagt, ja, ich weiß, ich liebe jedes Pfund, sondern ist vielleicht tief beleidigt. Gibt es ja auch immer noch die Möglichkeit, in der Nachbesprechung sicherlich zu sagen, ja, sicherlich empfindest du das, aber liebes Kind, nicht alles, was man denkt, sagt man dem gegenüber in unserer Gesellschaft, dass man sich vielleicht auch entschuldigt. Ne? Solche Sachen gehen ja auch.
Genau, und also gerade bei dem Beispiel kann man auch nochmal guten Kontext herstellen zum Thema Lügen. Ne? Also, dass man auch nochmal durchaus aufzeigen kann, es gibt ja verschiedene Facetten von Lügen und es ist manchmal eben doch so, dass selbst wenn Tante Erika jetzt fragt, hat der Kuchen geschmeckt, dass man dann nicht ihr sagt, ja, der war super lecker, aber du solltest vielleicht ein Stück nicht noch extra essen, sondern dass man da eben doch einfach so ein bisschen zeigt, dass Lügen in manchen Kontexten eben auch dadurch, dass man bestimmte Dinge nicht sagt oder dass man vielleicht auch bei einem Stück Kuchen, das einem vielleicht zu süß war, auch sagt, war trotzdem lecker, dass man aus Wertschätzung da manchmal eben auch Kontexte hat, in dem das sogar sinnvoll sein kann, dass man lügt.
Kannst du dich denn an eine Situation erinnern, wo deine Eltern mit dir mal so ein Gespräch geführt haben, weil du sie in eine blöde Situation gebracht hast?
Oh ja.
Stille. Ich glaube, willst du nicht erzählen?
Nee, doch, das kann ich erzählen.
Ich bin gespannt.
Zwar, waren wir zu Besuch bei einer Teil der Familie in Westdeutschland und die hatten sich gerade einen neuen Mercedes gekauft mit so einer Automatikregelung. Und ich muss damals irgendwie so 10 und 9 oder, also ich war irgendwie so in der Grundschule. Und auf jeden Fall hat mir das unglaublich viel Spaß gemacht, diese Automatiktür immer hoch und runter zu machen. Und meine Eltern haben schon zu mir gesagt, lass das bitte. Meine Tante hat damals auch gesagt, lass das bitte, das ist ein neues Auto. Und der kleine Andi natürlich, das hat trotzdem Spaß gemacht. Und dann war, glaube ich, innerhalb von sozusagen 20 mal hoch und runter und immer schneller war das Ding irgendwann kaputt.
Andi, das ist wirklich, ja, ich kann
mir... Wir saßen da alle in diesem Auto. Meine Eltern haben gesagt, lass das. Meine Tante hat gesagt, lass das. Ich habe es nur immer schneller gemacht. Und dann war die Automatikanlage des neuen Mercedes kaputt.
So, und wie haben deine Eltern, wie wir es so schön besprochen haben, dann das Gespräch mit dir gesucht oder was ist passiert?
Na, mein Vater war doch ziemlich sauer und hat das auch ziemlich deutlich gemacht. Nee, wir haben es damals nicht so gut nachbesprochen. Es war Gott sei Dank so, dass der Wagen noch Garantie hatte und dass sie das dann alles irgendwie noch wieder repariert haben. Also da sind nicht wirklich große Kosten entstanden. Aber das war tatsächlich das erste Mal, wo ich mich auch dann erinnern kann, wo ich denn wirklich richtig Scham empfunden habe. Also ich glaube, ich war knallrot in diesem Auto und fühlte mich wie ein roter Feuermelder und dachte, warum hast du nicht einfach aufgehört?
Was für eine lustige Geschichte. Aber ich finde, man hätte auch das abnehmen können und sagen können, ja, also das Auto ist offensichtlich Schrott, wenn es das nicht aushält, dass man 20 Mal das... Aber sehr lustige Situation. Ich kann mich auch erinnern, ganz dunkel an eine Familienfeier. Willst du es hören?
Na klar, auf jeden
Ich kann
Fall.
Mich erinnern an eine Familienfeier, wo ich ganz fleißig mit meinem Kassettenrekorder verschiedene Lieder von David Hasselhoff und so weiter einstudiert hatte. Und es war, glaube ich, der Geburtstag meiner Mutter. Es waren wirklich viele Leute da im Wohnzimmer und ich hatte dann meinen Auftritt und die haben geklatscht. Was sie nicht wussten, ist, dass es ungefähr 50 Lieder waren und es hat und hat nicht aufgehört. Und es kam niemand dazu. Und mein Opa meinte, wie lange geht das noch? Wie lange geht das noch? Ne? Und ich so, und jetzt noch ein Lied. Und meine Mutter musste diese Situation dann auch irgendwie in den Griff, weil die hat dann gesagt, so, ich glaube, es reicht jetzt, wir wollen auch noch. Und habe ich gesagt, nee, ich habe noch mehr vorbereitet und habe die Musik noch lauter gemacht. Und das war, glaube ich, für meine Eltern eine schwierige Situation.
Aber da sieht man einfach, du bist für die Bühne geboren.
Ja, genau. Mit Biegen und Brechen habe ich mir dort meinen Showroom geöffnet und alle mussten da durch. Und wir haben wirklich, ja, und in meiner Erinnerung kann ich mich an, wie gesagt, meinen Opa, der auf die Uhr geguckt hat und gedacht hat, ey, nee, also, weil wenn ich einmal angefangen habe, habe ich halt nicht mehr aufgehört. Es hörte und hörte nicht auf. Und ich glaube, die haben das so gelöst, dass die dann 50 Lieder, kannst du dir vorstellen, also nach einer Stunde Aufführung, wo
da kriegt I've been looking for freedom eine ganz neue Bedeutung.
Ja, nach einer Stunde haben sie dann, glaube ich, das so aufgelöst. Also ich war dann auch sauer, aber die haben dann gesagt, wir verlegen die Bühne jetzt in dein Zimmer und wer dann will, kann da noch. Und dann, ja, der kann dann, aber das hatte zur Folge, dass ich natürlich immer reinkam und gesagt habe, es geht wieder los, wer kommt mit? Ne? Also es war eine sehr, sehr schwierige Party. Ja, genau, in einer Nicht-Künstler-Familie.
Das war dann sozusagen der Punkt, an dem du beschlossen hast, dann mache ich es eben beruflich.
Dann muss ich, genau, wenn ihr es nicht sehen wollt, dann andere Leute, genau so war es. Nee, aber im Nachhinein, das Schöne ist ja, was jetzt nämlich gerade passiert, dass du und ich darüber lachen können und so schlimm, wie sich manches, glaube ich, auch anfühlt in diesem Moment, wo man Scham empfindet, im Nachhinein und Jahre später sind es die besten Anekdoten, vielleicht hilft das dem einen oder anderen, wenn er in so eine Situation kommt, dass man sagen kann, ja, da haben wir ja was zu lachen in 10 Jahren, wenn wir dann alle durchgeatmet haben.
Genau das. Das kann auch in der Situation selber übrigens helfen, lachen. Ne? Also es gibt Studien, die belegen, dass man sich aus dem Gefühl, aus dieser schambesetzten Situation eben auch selbst schon mit Lachen herausbefreien
schön.
Kann. Also hast aber komplett recht.
Ja, schön. Also lachen Sie die Scham weg und vielen Dank, Andi.
Gerne.
Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung. Mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Alle Folgen hören Sie in der Mehr PSR App und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs. Ein Radio PSR Original Podcast. Moderation Henriette Fee Grützner. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.